Free audio post-production by Alphonic.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es für euch den Lesemonat Mai 2026. Bevor wir aber in die harten Zahlen, Daten und Fakten eintauchen, wollte ich nochmal kurz erzählen, dass ich zwei Literaturverfilmungen quasi gesehen habe diesen Monat. Und zwar einmal Chaos Walking von Patrick Ness, ist das glaube ich, als Buch. Habe ich im Fernsehen geguckt, das kam als Film und jetzt habe ich noch mehr Lust darauf gekriegt, das auch mal ja zu lesen, weil es muss richtig gut sein. Hat mir super gut gefallen, ich habe davon auch schon sehr viel Positives gehört und wenn schon die Verfilmung so gut ist, dann wird das Buch noch toller sein. Ich kenne zwar jetzt schon den Twist, aber ich glaube, es ist mir wurscht. Und dann habe ich, wie alle anderen auch, auf Gottes Erdenboden Off Campus geschaut. Das ist ja The Deal im Original von L. Kennedy. Und ich sag mal so, dito. Also ich glaube, das ist auch eine richtig gute New Adult Romantik-Reihe. Sie hat mich ein mini bisschen vom Setup an Icebreaker erinnert, weil es auch so eine Found Family Sportler-Clique oder WG ist mit eben dann verschiedenen Love Interests und zum Beispiel einem herrischen, despotischen Vater und irgendwelchen Traumata aus der Vergangenheit, die quasi aufgearbeitet werden müssen. Ich fand es aber so von der Verfilmung her schon mal deutlich besser als Icebreaker als Buch gewesen ist. Entsprechend hätte ich richtig, richtig Bock drauf, das jetzt auch einfach mal mitzuschnappen und zu lesen. Auch das, da ist wahrscheinlich gerade der übelste Run drauf, auf die Bücher wahrscheinlich auch. Aber das waren so zwei Sachen, die ich mal ausnahmsweise als Film oder Serie quasi zu mir genommen habe. So, jetzt aber los. Und zwar habe ich im Lesemonat Mai 2026 insgesamt 4044 Seiten oder Minuten gehört oder gelesen. Das waren 9 Titel, nämlich 4 Bücher und 5 Hörbücher, keine E-Books. Von meinen Lesevorhaben habe ich 0 Titel aus der 12 für 2026 Liste gelesen. Dafür habe ich eine Reihe weitergelesen, und zwar Inspektor Gamache. Und ich habe einen Titel von den Subsenioren erlöst, und zwar Ahnenmond. Begonnen habe ich den Monat mit The Long Game aus der Green Oak Reihe von Elena Armas. Das ist bei Everlove erschienen. Ich habe die Bücherbüchsenausgabe mit 495 Seiten aus dem Jahr 2023. Adeline arbeitet im Management des Fußballclubs ihres Vaters und ringt permanent um seine Aufmerksamkeit und Liebe. Als sie aufgrund eines Vorfalls mit ihrem Ex ausrastet und dem Mannschaftsmaskottchen vor laufenden Kameras den Kopf abschlägt, wird sie in die Walachei verbannt, um dort ein Team von U10-Mädchen zu neuer Größe zu verhelfen. Ihr Trainer? Kein geringerer als Cameron Caldani, der sich nach seinem abrupten Karriereende undercover in das kleine Örtchen Green Oak zurückgezogen hat, wie es scheint. Die beiden rasseln direkt ineinander und es fliegen die Funken. Wird Adeline sich behaupten und rehabilitieren können? Boah, das hätte ich beinahe abgebrochen und ich hätte nichts verpasst. Die Handlung ist dermaßen an den Haaren herbeigezogen und fadenscheinig um die Liebesgeschichte so rumgeschustert, dass so einiges keinen Sinn macht. Unterdessen bleiben alle Mädchen der Fußballmannschaft super blass und auch das Trainieren und Managen der Mannschaft fand auf den Seiten eigentlich kaum statt. Die Schrift war super klein, trotzdem hatte das Buch mit 2 Bonuskapiteln fast 500 Seiten Länge. Und damit meine ich auch Länge, denn es passierte über lange Strecken nichts. Warum hat es trotzdem 2 Sterne von mir bekommen? Weil die Protagonistin eine Entwicklung durchgemacht hat und zum Schluss für sich eingestanden ist und weil ich Cam und Adeline als Paar ganz süß fand. Muss man aber aus meiner Sicht nicht lesen und ich werde auch den Nachfolgeband von meiner Wunschliste nehmen. Hierfür von mir, wie gesagt, 2 Sterne. Apropos Sterne, ich mache weiter mit Die Sterne werden fallen aus der Ophelia Scale-Reihe von Lena Kiefer. Das habe ich eigentlich als Bücherbüchsen-Sonderausgabe auf dem Sub gehabt mit 463 Seiten aus dem Jahr 2019. Habe aber auch diesen Band über Libby gehört. Das ist erschienen bei Lübbe Audio, hat eine Laufzeit von exakt 14 Stunden und ist aus dem Jahr 2023. Und die im Buch veröffentlichte Kurz- oder Vorgeschichte, wie alles begann, die habe ich auch noch dann nachgelesen in der Bücherbüchsen-Ausgabe. Das Hörbuch wurde wieder gelesen von Luisa Wirzorek. Die hat 377 Ergebnisse auf Audible. Die hat mir gut gefallen, die Klangfarbe passte super zur jugendlichen Erzählerin. Außerdem hat sie ganz toll einen Jungen gelesen, also ein Kind. Und ich finde, Kinder nicht furchtbar klingen zu lassen, ist eine absolute Kunst. Also hat sie wirklich gut gemacht. Der Abschlussband der Reihe hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Der Nebenschauplatz aus Band 2 spielte keine große Rolle mehr. Stattdessen steigt die Spannung. Welche Intrigen gibt es am Hof? Doppelagenten, Entführungen, Morde, alles enthalten und juicy. Gleichzeitig geht es auf das grandiose Finale zu. Vom Ende war ich persönlich enttäuscht. Ich fand es relativ fix abgehandelt und habe noch vergeblich auf einen Twist gewartet. Trotzdem eine tolle und lohnenswerte Jugend-Dystopie-Reihe. Von mir hierfür 5 Sterne. Als nächstes habe ich gegriffen zu So in etwa ist es geschehen von Sharon Dodua Otto. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem S. Fischer Verlag gewesen mit 143 Seiten und ist im März 2026 erschienen. Und war für mich eine ungewöhnliche Lektüre, literarisch hochwertige, superkurze Belletristik. Entsprechend ist auch die Erzählstruktur ganz anders, als ich es gewohnt bin. Die ersten 85 Seiten erfahren wir per Brief an ihre beste Freundin und Mitaktivistin Nkeshi von der Mörderin Amata Halla von dem Tag, als sie freigedreht ist und ihren Chef in Timmendorfer Strand mit einem Schal stranguliert hat. Danach gibt es zwei Anhänge. Erstens ein Transkript des Tonmitschnitts einer Sprachaufnahme besagten Chefs, der quasi seine Sicht schildert, da sie nie hörbar spricht, und Amata gleichzeitig in einer Tour zusabbelt, und zweitens das Geständnis der Protagonistin. Anschließend folgen noch so kleinere Passagen wie Nachwort, Postkarte, Danksagung und Co., aber das ist so im Wesentlichen die Struktur. Ich fand cool, dass man die Sichtweisen von Täterin und Opfer gleichermaßen mitbekommt, die übrigens beide extrem abschweifen und vom Höchstchen aufs Stöckchen kommen, nur dass bei Amata alles eher im Kopf statt verbal stattfindet, was auch dazu geführt hat, dass ich am liebsten das Buch direkt nochmal von vorne gelesen hätte, um die später erhaltenen Infos nochmal mit der Schilderung von Amata zu verheiraten. Zu manchen Aspekten der Erzählung hatte ich als Weiße keine Verbindung. Ich fand auch Amata super unsympathisch und vom Charakter Marke Versager. Ich wollte sie gerne schütteln und ihr genug Selbstvertrauen einimpfen, dass sie mal was sagt, wenn Menschen in ihrem Umfeld Grenzen überschreiten und sie das nicht will. Allein die Fahrt zu Timmendorfer Strand, wo sie gezwungenermaßen mit ihrer Mutter eine jährliche Gedenkfeier zum Überleben des Kap Arkona-Unglücks ihres Großvaters abhalten soll, hätte nicht sein gemusst. Amata wirkte jedenfalls so, als würde sie das nur ihrer Mutter zuliebe machen und vielleicht auch ein bisschen, damit sie im Vergleich zur in Ghana lebenden Schwester, die nicht teilnehmen kann, besser dasteht. Als die Mutter undankbar reagiert, schluckt Amata es einfach runter und als sie dann zu spät kommt, entladen sich die ganzen kumulierten schlechten Gefühle auch aus anderen Bereichen ihres Lebens in einem Mord, der ihr das weitere freie Leben zerstört. Sie wirkt aber auch ganz allgemein, als kriegte sie nichts auf die Kette und lebte so in den Tag hinein. Und ja, auch das Opfer Heinz Brockhaus fand ich super unangenehm, Marke endlos sabbelnder weißer alter Mann, der in seinem Monolog ein paar Sachen sagt, die echt nicht fein sind und der sich auch sonst wie der Elefant im Porzellanladen verhält und viel zu viel Raum einnimmt. Man merkt, das Buch hat ganz viele Emotionen in mir ausgelöst, obwohl ich es durch den meandernden Stil und die unsympathische Protagonistin nicht ganz in den Himmel loben kann. Auf jeden Fall ein spannendes Fensterbuch mit für mich interessanter Erzählweise und Einblicken. Von mir hierfür 4 Sterne. Mittlerweile könnte ich locker 2 Monate nur Fortsetzungen aus Reihen lesen und würde trotzdem wahrscheinlich noch nicht mal alle angefangenen Reihen beenden können, denn ich habe diesen Monat eine weitere Reihe angefangen, nämlich A Silent Fall aus der Skyhunter-Dilogie von Marie Lu. Immerhin, nur 2 Bände, könnte man theoretisch schnell beenden. Das habe ich eigentlich als DTV- bzw. Bücherbüchse-Ausgabe auf dem haptischen Sub liegen mit 462 Seiten aus dem Jahr 2024. Habe es aber auch mal wieder über Libby gehört. Das ist bei Goldfinch Audio erschienen mit einer Laufzeit von 13 Stunden, 52 Minuten, auch aus dem Jahr 2024. Gelesen von Dagmar Bittner, die hat 415 Ergebnisse auf Audible, hat mir sehr gut gefallen, hat alles gut betont und so weiter. Kenne ich auch schon. Und das ist eine Buchreihe, ich finde, sie erinnert an Walking Dead. In einer dystopischen Welt wehrt sich das kleine Land Mara gegen die übermächtige Föderation und zombieartige Wesen, an denen man sich anstecken kann. Talin, als Kind aus ihrer alten Heimat nach Mara geflüchtet, hat sich den Elitekriegern, den sogenannten Strikern, angeschlossen, wird aber nicht von allen akzeptiert. Eines Tages wird Red, ein Kriegsgefangener der Föderation, beinahe von den Strikern exekutiert, doch Talin steht für ihn ein und rettet ihn. Die beiden formen ein Band des Geistes, über das sie kommunizieren können, was sehr praktisch ist, da Talin seit ihrer Flucht nicht mehr sprechen kann. Sie hat nämlich damals ein Kampfmittel eingeatmet und das hat ihr die Stimmbänder verätzt. Doch Red war eigentlich für den Anführer der Föderation bestimmt und somit muss Talin nicht nur für ihr Land, sondern auch für ihren neuen Partner kämpfen. Alles steht auf dem Spiel. Ich müsste eigentlich höher bewerten und vielleicht werde ich das nach einigen Monaten Bedenkzeiten auch tun, denn es gab de facto nichts zu meckern. Die Handlung war mitreißend, ich habe alle Emotionen gefühlt, bis zum unbedeutendsten Nebencharakter war nichts, nur schwarz und weiß. Talin und Red hatten eine interessante Chemie und auch das Erzähltempo war nicht zu langatmig und nicht überstürzt. Trotzdem hat mir irgendwas gefehlt. Oder vielleicht habe ich es auch zu nah dran an der Jugenddystopie Ophelia's Gale von Lena Kiefer gelesen und hatte jetzt so einen Overload. Wie auch immer, von mir gibt's für Band 1 4 Sterne. Als nächstes habe ich Somewhere in Summer von Tonia Krüger gelesen. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag mit einer Laufzeit von 12 Stunden 48 Minuten aus März 2026. Gelesen von Eileen Wroschina und Tim Gößler, die haben 65 bzw. 386 Ergebnisse. Er hatte eine angenehm tiefe Stimme, beide haben mir sehr gut gefallen und haben hervorragend zu ihren Charakteren gepasst. Riley hat ihren Bruder Scott bei einem Autounfall verloren, bei dem sie neben ihm saß. Wie lebt es sich weiter mit dieser Lücke? Muss sie nun Verantwortung übernehmen und beispielsweise als Nachfolgerin in der Firma ihrer Eltern aufrücken? Und was macht sie nun mit ihren Gefühlen für Caden, den besten Freund ihres Bruders, der sie immer wieder wegstößt? Um Scott zu ehren, brechen Riley, Caden sowie Cousin Zack und Kumpel Byron auf den Roadtrip durch die USA auf, den Scott zuletzt geplant hatte. Dabei kochen die Emotionen bei allen hoch und es wird getrauert, sich gestritten und gemeinsam gelacht. Wie kann das Leben ohne Scott aussehen? Es war emotional super aufwühlend, es war richtig gut geschrieben. Sehr gut gefallen hat mir auch, dass Riley und Caden, so zumindest nach und nach, offen miteinander sprechen, über ihre Gefühle, aber auch welche Bedenken und Stolpersteine sie in einer Beziehung sehen und welche Hintergründe dazu führen, dass Caden sich nicht fallen lassen kann. Die Charaktere waren alle super ausgearbeitet, vom spießigen »In meinem BMW ist keiner, ich will keine Krümel-Cousin« über den schachspielenden Kumpel von Scott. Selbst die Eltern von Riley waren in ihren Motivationen nachvollziehbar und nicht plakativ, ich sag mal, böse, unnahbar und unverständig. Hat mir richtig gut gefallen. Die Tropes sind übrigens Brother's Best Friend, Forbidden Love oder Forbidden Romance und One Bed. Von mir hier 4/5 Sterne und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
Scott verdreht die Augen, aber er tut es auf seine gutmütige Scott-Weise, die mir verrät, dass er nicht mehr wütend ist. Ich fürchte nur, Mom und Dad werden nicht begeistert sein. Mensch, Scott! Ich schüttele den Kopf. Sei einfach mal du selbst, nicht der Sohn, den Mom und Dad sich wünschen. Sei ein Rockstar. Okay. Scott lächelt vor sich hin. Zumindest für einen Sommer. Besorgt mustere ich ihn von der Seite. Meinst du denn, eine einzige tolle Reise reicht für dein ganzes Leben? Shit. Scott reißt das Lenkrad herum und steuert auf eine Lücke auf der rechten Spur zu. Das Auto schlenkert so heftig, dass ich mich an der Tür abstützen muss. Was ist los? Da drüben ist die Ausfahrt. Irgendetwas trifft uns hart von der Seite. Sofort verliere ich die Orientierung. Da ist die Wucht der Kollision, das Kreischen von Bremsen und dieser gewaltige Druck auf meinem Körper, wie in einer Achterbahn. Aber dort weißt du zumindest, dass die Fahrt zwar schrecklich wird, du am Ende aber heil aussteigen wirst. Die Kräfte und Energien, die jetzt auf uns einwirken, interessieren sich nicht für Sicherheitsbestimmungen. Physik ist gnadenlos. Der zweite Zusammenstoß erfolgt mit solcher Schnelligkeit, dass ich kein Metall knirschen und kein Glas splittern höre. Da ist einfach ein gewaltiger, welterschütternder Aufprall. Dann Stille. Stillstand. Nichts mehr. Einfach nichts mehr.
Ach ja, so im Rückblick war es wirklich eine Achterbahn der Gefühle, die ich jetzt im Mai durchlaufen bin beim Lesen. Als nächstes kommt nämlich The Pumpkin Spice Latte Disaster aus der Lower Willby-Reihe von Kira Groh. Das ist bei Forever erschienen, hat 492 Seiten aus dem Jahr 2025 und in dem Jahr hatte ich es auch meiner Schwester geschenkt, sie hat es mir jetzt ausgeliehen. Ich dachte nämlich, die Reihe könnte so richtig gut was für mich sein, aber so ganz ist der Funke ehrlich gesagt nicht übergesprungen. Jude wollte eigentlich nur für wenige Tage in das verschlafene englische Kaff Lower Willby zurückkehren, um bei der Hochzeit ihrer jüngeren Schwester dabei zu sein. Doch dann erkennt die erfolgreiche Podcasterin, die dennoch als das schwarze Schaf der Familie angesehen wird, im Barista den James Cartwright, Sohn der berühmten Musiker Topher und Sarah Cartwright, deren Bandauflösung Journalisten und Fans immer noch vor Rätsel stellt. Auf einmal ist klar, das ist die Story. Und so heuert Jude bei dem grummeligen James als Kellnerin an. Während er sich körperlich direkt von ihr hingezogen fühlt, aber rational weiß, dass sie ihn nur ausnutzen möchte, fühlt Jude das erste Mal in ihrem Leben eine Verbundenheit, die sie innerlich zerreißt. Soll sie bei James bleiben, auch wenn es bedeutet, nicht mehr vor der unangenehmen Vergangenheit davonzulaufen? Das hatte komplette Gilmore Girls Vibes. James mit seiner falsch aufgesetzten Cappy, den nicht ganz gelockten und nicht ganz glatten Haaren und als Kaffeebesitzer schreit geradezu Luke. Immerhin wird dies auch sehr offen im Buch selbst thematisiert. Quirky Kleinstadtbewohner laufen auch jede Menge rum. Jude wiederum und auch die Handlungen sind ganz anders, sodass es trotzdem zu was Eigenem wird. Zudem spielt es im Herbst, was sich ganz zauberhaft auf die Atmosphäre ausgewirkt hat. Ansonsten fand ich es etwas lang und einige der Themen waren auch sehr schwer und unbefriedigend gelöst, zum Beispiel Fremdgehen des Partners oder eine Vergewaltigung in Jugendjahren. Es war einfach sehr frustrierend zu lesen, wie mit der Protagonistin umgegangen wurde und wie viel Unrecht ihr getan wird. Zudem gab es einen Third Act Breakup, beziehungsweise ca. 30 Seiten vor Ende, der aufgrund von Fehlkommunikation zustande kam. Mag ich gar nicht. Die Schlagabtausche zwischen den beiden Turteltauben haben wieder Leichtigkeit reingebracht und auch die vielen Nebencharaktere Lower Willbys waren detailliert und liebevoll ausgearbeitet. Aber vollen Herzens sagen, dass es mir gefallen hat, kann ich leider nicht. Deshalb gibt's von mir 3 Sterne und ich bin mir sehr unsicher, was ich mit den weiteren Bänden der Reihe mache, ob ich die auch lese oder ob ich es lieber sein lasse. Anschließend habe ich einen Reihentitel gehört und zwar Auf keiner Landkarte aus der Inspektor Gamache-Reihe von Louise Penny. Das ist bei DAV erschienen mit einer Laufzeit von 16 Stunden 9 Minuten aus dem Jahr 2022. Wieder super gelesen von Werner Meyer, zu dem sage ich jetzt aber nichts mehr. Bei Renovierungsarbeiten an Three Pines Bistro finden sich ulkige Landkarten in den Wänden. Was steckt dahinter? Parallel übernimmt Inspektor Gamache die Leitung der Polizeikadettenschule, um dort ebenso wie zuvor im gesamten Polizeiapparat gegen Korruption und fragliches moralisches Verhalten vorzugehen. Doch es scheint, als habe sich der große Gamache übernommen, denn als ein Lehrer der Kadettenschule in seinem Schlafzimmer ermordet aufgefunden wird, gerät er selbst unter Mordverdacht. Da hilft nur, selbst ermitteln und sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Der Fall selbst hatte wieder etliche Fallstricke, so wurde zum Beispiel eine Kopie der eingangs genannten Karte beim Toten in der Nachttischschublade gefunden und auf dem Tatrevolver, der untypischerweise auch noch einen Schalldämpfer hat, werden zahlreiche Teilfingerabdrücke sichergestellt, so eben auch von Gamache. Das führte wieder dazu, dass man diverse Theorien zum möglichen Täter hatte. Es war dieses Mal aber nicht völlig an den Haaren herbeigezogen und der Fall hat mir grundsätzlich gut gefallen. Deswegen hierfür von mir 4 Sterne. Das nächste, was ich gehört habe, war Pretty Scandalous aus der Manhattan Elite-Reihe von Tammy Fischer. Das ist bei Random House Audio erschienen mit einer Laufzeit von 17 Stunden 53 Minuten aus dem Jahr 2024 und war eine Leserunde mit Simone. Gelesen von Rebecca Feil, die hat 173 Ergebnisse auf Audible und hat eine super angenehme Stimme, hat sehr gut gelesen, kannte ich auch schon von früher, ich weiß aber nicht mehr woher, hat sehr, sehr gut gemacht. Als Sarahs Zwillingsschwester Peyton mit blauen Flecken und drogenabhängig bei ihr vor der Tür steht, sieht Sarah rot. Sie will Rache nehmen an den High-Society-Schnöseln, die ihrer Schwester das angetan haben. Ohne viele Infos schlüpft sie in die Rolle ihrer Schwester und kehrt für sie an die Columbia-Uni zurück, findet auch schnell Geheimnisse und Straftaten heraus, die die ehemaligen Freunde von Peyton nach und nach zu Fall bringen. Doch an Peter, aus einer der 50 reichsten Familien New York stammens, könnte sie sich die Zähne ausbeißen. Zumal ausgerechnet sein Bruder Monroe das genaue Gegenteil seines fiesen Bruders zu sein scheint. Wird es Sarah gelingen, Gerechtigkeit für Peyton zu bekommen? Und welche Geheimnisse verbirgt ihre Zwillingsschwester noch vor ihr? Wem kann sie trauen? Wow, wir haben in der Leserunde so mitgefiebert und die haarsträubendsten Theorien ausgetauscht. Es hat mega Spaß gemacht. Macht es sich die Geschichte an der einen oder anderen Stelle zu leicht? Klopft die Unplausibilität manchmal laut an der Tür? Ja, aber es war uns egal. Dieses Buch ist perfekt für alle, die die TV-Serien Revenge, Pretty Little Liars und Gossip Girl mochten und es verkraften können, im ersten Buch größtenteils Fragen über Fragen und frustrierend wenig Antworten zu bekommen. Es ist durchgehend unterschwellig spannend, voller Plot-Twists und auch die Liebe kommt mit offener Tür, nicht zu kurz. Wir sind gehypt auf den Rest der Trilogie, hierfür von mir 4 Sterne. Und das letzte haptische Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, war Ahnenmond aus der Emerald Witches-Reihe von Laura Labas, ebenfalls ein erster Teil übrigens, bei Piper erschienen. Ich habe die Bücherbüchsenausgabe mit 405 Seiten aus dem Jahr 2022. Und das ist ein Subsenior. Halleluja! Sogar mit persönlicher Signatur der Autorin von einer Buchmesse. Hannah lebt in Seoul in Südkorea und ist eine Hexe, die bedeutendste ihres Smaragdzirkels, weshalb sie beim kommenden Ahnenmondritual gegen die amtierende führende Hexe um die Nachfolge der Herrschaft über alle 7 Hexenzirkel antreten soll. Zum Glück wird Hannah kurz zuvor jedoch von Bobby, einem Dämon, geküsst und damit für das Ritual verdorben. Denn alle Anwärterinnen werden dabei gnadenlos von der Hexenkönigin massakriert. Hannah taucht mit Bobby in die Dämonenwelt ab und versucht sich gegen die Hexenkönigin durchzusetzen. Dabei sollen ihr eine alte Legende und uralte magische Gegenstände helfen. Wird sie die Gerechtigkeit wiederherstellen und vielleicht sogar das Bild der bösen Dämonen zurechtrücken können? Ich mochte Lady of the Wicked so gerne von der gleichen Autorin, aber dieser Reihenauftakt hat mich leider enttäuscht. Zum einen fand ich, dass das Magiesystem nicht eingehalten wurde. Es wurde erklärt, Hexen ziehen ihre Magie aus von Menschen mit Energie aufgeladenen Gegenständen oder Orten, können diese dann aber nur gegen andere Lebewesen anwenden. Und dann folgt Magie, die gegen Fenster gerichtet wird. Gegen dieses, gegen jenes, also gegen viele Gegenstände aus meiner Sicht, nicht zwingend gegen Lebewesen. Zum anderen wurde sich sehr auf die Slow-Burn-Liebesgeschichte, ich glaube, da gibt es auch irgendeinen Begriff für, den ich jetzt nicht so kenne, ist auf jeden Fall sehr südkoreanisch. Da wurde sich sehr darauf fokussiert, worunter aber leider der Fantasy-Plot gelitten hat. Die Artefakte und die uralte Legende wird mal ebenso aus dem Hut gezaubert und sang- und klanglos findet Hannah kurz darauf auch ein magisches Artefakt, das seit Jahrtausenden unauffindbar war. Anstatt sich damit aber näher zu befassen, erzählt Hannah das vierte Mal, dass sie Bobbys Schwester suspekt findet und glaubt, dass diese sie nicht mag. Bedauerlich, da Bobby und sie anbandeln. Mal ganz vom schrecklichen Namen des Love Interests abgesehen, fand ich ihn als Charakter noch am interessantesten, da Hannah weniger gut greifbar für mich war. Sie will immer ihren Willen durchsetzen, mit dem Kopf durch die Wand und rennt wie mit Scheuklappen durch die Gegend, damit sie möglichst nicht von ihrer Mission, die Familie zu retten und die Hexenkönigin zu stürzen, abgelenkt wird. Das funktioniert aber nur so semi und es ist oft mehr Glück als Verstand, dass Hannah nicht getötet wird. Niedlich fand ich den Schutzdrachen Bacon, der Hannah zur Seite springt. Ansonsten war es sehr actiongetrieben, aber wie schon gesagt, nicht immer plausibel. Die südkoreanische Atmosphäre wurde richtig gut durch koreanische Ausdrücke, aber auch beschriebene Geflogenheiten transportiert. Allerdings habe ich persönlich keinen Bezug zu Südkorea und fand es irgendwann auch sehr anstrengend, zum Glossar zurückzublättern. Das war nämlich nicht ganz hinten, sondern zwischen Nachwort der Autorin und Leseprobe für Band 2, womit man sich ja tendenziell auch gerne mal spoilert, platziert. Und dann habe ich mir irgendwann nicht mehr alle Sachen durchgelesen von der Bedeutung her, was jetzt dieser oder jenische südkoreanische Begriff bedeutet. Von mir hierfür leider 2 Sterne und ich weiß noch nicht genau, wie ich mit dem zweiten Teil der Reihe umgehe. wie hoch ist denn mein Sub jetzt? Also, bei den Büchern habe ich insgesamt 129 ungelesene Bücher. Das sind 4 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich insgesamt 6 erlöst. 4 habe ich gelesen und 2 als Hörbücher gehört. Das waren Die Sterne werden fallen und A Silent Fall. Eingezogen sind aber 2 und das war eine Vorbestellung aus der Bücherbüchse. Nämlich war das einmal Zerstöre den Tag von Bridget Camera und Das Reich der Dämmerung von Jake Kristoff. Beides dritte Teile von Rhein. Bei den Hörbüchern habe ich jetzt 59 ungehörte Hörbücher. Das sind insgesamt 2 mehr als im Vormonat. Ich habe nämlich 5 gehört. 2 vom Hörbuchsub, 2 vom Buchsub, das war Die Sterne werden fallen und A Silent Fall und 1 vom Wunschzettel, nämlich Pretty Scandalous. Eingezogen sind aber insgesamt 7. Davon habe ich 3 aus der Bücherei ausgeliehen und 4 neue Rezensionsexemplare erhalten. Die aus der Bücherei waren einer vom Wunschzettel, nämlich Pretty Scandalous, 2 vom Buchsub, Die Sterne werden fallen und A Silent Fall. Und bei den 4 neuen Rezi-Exemplaren waren es Die Assistentin von Caroline Wahl, Lucky von Dagmar Bach, Somewhere in Summer von Tonia Krüger und Mean Moms von Emma Rosenblum. Bei den E-Books habe ich immer noch 76 ungelesene Titel, das ist plus minus 0 zum Vormonat. Und insgesamt habe ich somit 264 ungelesene Titel auf den Subs und das sind 2 weniger als im Vormonat. Mit dem Gesamttrend bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Wie war denn euer Lesemonat Mai? Habt ihr irgendwas, was euch total weggefetzt hat oder gab es auch mal so richtige Flops? Würde mich sehr interessieren. Schreibt es mir gerne auf buicherreich.net. Und dann hören wir uns bei der nächsten Sonderausgabe in circa 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.
Free audio post-production by Alphonic.com.